So, dann freut mich, dass ihr einen Weg hergefunden habt, dass ihr alle da seid. Und ich freue mich mal wieder hier zu sein bei euch. Ist immer schön. Und ich mache das eigentlich immer gern, wenn man es irgendwie auch zeitlich hinbekommt. Genau. Und ihr habt das Thema schon gehört, worum es heute gehen soll. Eine lebenswichtige Entscheidung. Lebens habe ich mal in Klammer gestellt. Es gibt viele wichtige Entscheidungen, aber es gibt wenige lebenswichtige Entscheidungen vielleicht, die wir auch haben. Und da würde ich mal zu Anfang dich mal fragen, hast du manchmal im Leben das Gefühl, im Alltag, dass du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst? Gibt es kleine Dinge im Leben? Was kaufe ich ein? Was koche ich heute? Soll ich mir ein neues Smartphone kaufen, das große oder das günstigere, vielleicht auch noch mit dem Auto, schaffe ich mir ein neues Auto an, welches denn? Wir sind jetzt nicht mehr berufstätig hier in der Runde, außer mir noch. Aber manchmal ist es auch vielleicht die Frage, was für einen Beruf möchte ich ergreifen in jungen Jahren oder später? Soll ich meinen Beruf wechseln? Soll ich was Neues machen? Soll ich vielleicht ein Ehrenamt noch begleiten oder soll ich ein Ehrenamt vielleicht auch aufhören? Manche Entscheidungen haben eher gefühlt kleine Auswirkungen, manche haben aber auch größere Auswirkungen auf unseren Verlauf des Lebens. Und manchmal stellen uns auch Gott vor Entscheidungen oder haben wir das Gefühl, da verlangt jetzt Gott eine Entscheidung. Wie wir es vorher gehört haben von der Christine, das kurze Zeugnis, wo sie auch nicht wusste, was soll ich denn tun? Wie soll ich mich entscheiden? Und eine dieser Entscheidungen, vor die jemand gestellt wurde, wollen wir uns heute in der Bibel anschauen. Und das ist eine Situation, da denkt man vielleicht gar nicht so zuerst, ist das jetzt eine Entscheidung, vor die man gestellt wird? Und bevor wir in den Bibeltext kommen, der, wie die Christine schon gesagt hat, Anfang des 8. Kapitels im Johannesevangelium, lesen wir aber nachher gemeinsam, möchte ich euch kurz erzählen, was davor passiert ist, wie es zu dieser Situation kam. Und da ist es so, dass Jesus durch Galiläa oder von Galiläa nach Jerusalem zum Laubhüttenfest reist. Damals ist man ja, die Jünger und er, die sind ja zu Fuß gereist. Die waren jetzt nicht alle beritten. Und das Laubhüttenfest, das hat man zum einen gefeiert, zum Gedenken an den Auszug aus Ägypten. Damals, als das jüdische Volk eben dann es wurde sehr unterdrückt vom Pharao und dann haben sie gestöhnt und Gott hat das Stöhnen gehört und hat dann gesagt, ja, ich führe euch hinaus durch Mose damals und auch seinem Bruder Aaron. Und der zweite Anlass für das Laubhüttenfest war tatsächlich auch die Wüstenwanderung, wo dann das Volk sich Laubhütten gebaut hat, um in der Wüste eben auch dann zu wohnen und zu leben. Und das Fest, das ging 7 Tage lang, hat man da gefeiert. Und sich an diese Ereignisse zurückzuerinnern, hat Gott eingesetzt, dass sie es einfach nicht vergessen. Findet man, wenn man es nachlesen möchte, im 3. Mose 23, also da wird es beschrieben. Und Jesus wollte auch zu dem Fest nach Jerusalem mit seinen Jüngern. Und eigentlich waren die Theologen und die Gelehrten der damaligen Zeit nicht gut auf Jesus zu sprechen. Die wollten ihn eigentlich verhaften und sogar umbringen. Also sie wollten ihn einfach loswerden. Er war ihnen lästig. Und Jesus ist aber trotzdem auf das Fest gegangen und hat auch dort zu den Menschen gesprochen. Und er hat sie zum Glauben eingeladen, er hat das Evangelium verkündigt, wie es an vielen Gelegenheiten tat. Und da hat er dann zum Beispiel vom Wasser des Lebens gesprochen, dass er das Wasser des Lebens ist und jeder, der den dürstet, der soll kommen. Das heißt, jeder, der das Bedürfnis nach der Verbindung zu Gott hat und Vergebung seiner Schuld, der darf das umsonst empfangen. Und einige aus dem Volk, die haben ihm da auch geglaubt, die haben das für sich annehmen können, andere auch nicht. Und die Pharisäer und die Priester, die haben nicht an ihn geglaubt. Die haben die Tempelwache geschickt, dass sie ihn verhaften. Aber Jesus' Zeit war noch nicht gekommen. lesen wir immer wieder mal, dass Jesus diesen Zugriffsversuchen entronnen ist, weil Gott ihn einfach noch bewahrt hat und seine Aufgabe auch noch nicht so weit war, noch nicht erfüllt war. Und nach dem Fest geht Jesus wieder in den Tempel und lehrt das Volk. Und dann kommen die Schriftgelehrten und Pharisäer und bringen eine Frau zu Jesus. Und da beginnt unser heutiger Text. Das ist im Johannes 8, die ersten 11 Verse. Könnt ihr mal aufschreiben, also gleich im Start des Kapitels geht's los. Wer mitlesen möchte, ich lese heute mal aus der Basisbibel, aber ihr könnt gerne auch aus der Luther mitlesen oder einfach nur zuhören. Jesus aber ging hinauf zum Ölberg. Früh am Morgen kehrte er zum Tempel zurück. Das ganze Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch überrascht. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst nun du dazu? Das fragten sie, um ihn auf die Probe zu stellen und dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Älteren zuerst. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich auf und fragte: Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Die religiösen Gelehrten, damals hießen sie Schriftgelehrten und Pharisäer, also die Theologen der damaligen Zeit, die Gebildeten, religiös Gebildeten, die brachten eine Frau, die haben sie in flagranti beim Ehebruch erwischt. Jetzt ist die Frage, was versteht man zur damaligen Zeit unter Ehebruch? Und das ist, wenn eine verlobte oder verheiratete Frau mit einem anderen Mann schläft. Also eine verlobte oder verheiratete Frau. Interessanterweise konnte damals in der damaligen Gesellschaft ein Mann mehrere Frauen ehelichen und dadurch seine eigene Ehe nicht brechen. Eine Frau hatte dieses Recht allerdings nicht. Also sie bringen diese Ehebrecherin zu Jesus. Und dann sagen sie, diese Frau müsste laut dem jüdischen Gesetz sterben. Sie beziehen sich auf das sogenannte mosaische Gesetz aus dem Alten Testament, das Gott seinem Volk durch Mose gegeben hat. Und jetzt wollen wir uns mal diesen Vers aus dem 5. Mose 22 anschauen. Ich lese es uns vor, auch wieder aus der Basisbibel. Folgender Fall: Ein Mann schläft mit der Ehefrau eines anderen und sie werden dabei erwischt. Also das ist die Situation, genau wie jetzt hier im Neuen Testament. Dann sollen beide sterben, sowohl der Mann, der mit der Frau geschlafen hat, als auch die Frau. So wirst du das Böse aus Israel entfernen. Ist euch was aufgefallen? Ja?
Die Hälfte der Täter fehlt.
Genau, richtig. Sie haben nur die Frau gebracht. Die Schriftgelehrten, die es eigentlich besser wissen müssten, die das Gesetz gut kennen, den Mann haben sie nicht gebracht. Wir wissen nicht warum. Vielleicht war es ein guter Bekannter von ihnen oder es war ja ein patriarchalisches System damals, die Frau hat nicht so viel gegolten. Vielleicht wollten sie einfach nur der Frau damit Nachteile verschaffen. Und nicht dem Mann, wir wissen es nicht. Aber scheinbar haben sie das Gesetz in diesem Fall einseitig zugunsten ihres Zweckes ausgelegt, den sie damit verfolgen. Und das passiert, also dieses Auslegen zu den eigenen, zum eigenen Vorteil passiert dann, wenn man das Gesetz eigentlich an sich gar nicht erfüllen möchte, weil es von Gott ist, weil man Gott gefallen möchte, sondern weil man es für die eigenen Zwecke missbrauchen möchte. Das haben die damaligen Schriftgelehrten immer wieder gemacht und das hat Jesus auch immer wieder bemängelt. Also nichtsdestotrotz, das Gesetz fordert den Tod für diese Übertretung, für diese Sünde. Und jetzt fragen die Gelehrten Jesus, was sie mit der Frau machen sollen. Das ist eigentlich eine Fangfrage. Egal was Jesus antwortet, sie haben ihn. Sie haben ihm eine Falle gestellt. Sie wissen, dass Jesus Vergebung predigt, dass er am Sabbat heilt, dass er sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Also dass er das Gesetz Gottes in Gnade auslegt. Und würde er sich jetzt allerdings hier gegen das Gesetz stellen, hätten sie einen Grund zur Anklage. Dann würden sie sagen, er spricht sich gegen das Gesetz aus, er kann unmöglich von Gott kommen. Würde Jesus die Steinigung befürworten, würde er die Pharisäer bestätigen und ihre Position stärken, die er sonst immer kritisiert hat. Wie auch immer er antworten würde, sie hätten was gegen ihn in der Hand. Und jetzt schauen wir, bevor wir schauen, was Jesus geantwortet hat, schauen wir uns seine erste Reaktion an. Erinnert ihr euch noch, was hat er gemacht? Genau, er hat in den Sand oder in den Staub, in die staubige Erde geschrieben. Im Vers 6b steht das, aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Was sagt uns das? Viele Ausleger haben sich überlegt, was könnte Jesus geschrieben haben oder waren sehr überzeugt, dass Jesus auf jeden Fall das und das geschrieben haben müsste. Wenn man ehrlich ist, wir wissen es nicht, es steht nicht in der Bibel, es ist nicht überliefert. Aber es zeigt uns zwei andere Dinge. Es zeigt uns, dass Jesus schreiben konnte. Jesus war ein Sohn eines Zimmermanns, also ein einfacher Handwerker. Er war kein Schriftgelehrter wie damals, hat irgendwelche Studien und Schulen durchlaufen und er konnte trotzdem schreiben, er hat es gelernt. Und das Zweite, Jesus hat etwas geschrieben, das von Gott kam. Alles, was Jesus gesagt oder geschrieben hat, steht in etwas weiter hinten im 8. Kapitel des Johannesevangeliums, im Vers 38. Alles, was er vom Vater gehört hat, hat er weitergegeben. Also wir dürfen wissen, er hat hier etwas, er hat Gottes Wort in den Staub geschrieben. Entweder was aus dem Alten Testament oder was ganz Neues, was nicht überliefert ist, wir wissen es nicht. Wie auch immer war er überzeugt davon, dass er erstmal was schreiben muss. Und die Gelehrten, die konnten ja lesen, die Schriftgelehrten, auch die Pharisäer, die haben auch die Tora in den Synagogen gelesen, also die waren alle des Lesens mächtig, haben das auch gelesen. Es hat aber irgendwie keinen Eindruck auf sie gemacht. Sie haben weiter beharrt und ihn gefragt, was sollen wir jetzt mit dieser Frau machen? Ich glaube, dass Jesus ihnen eine erste Botschaft geben wollte, auf eine freundliche Art vielleicht auch. Und da sind sie nicht darauf angesprungen, nicht darauf eingegangen. Und dann hat er sich darauf eingelassen, auf die Frage. Er hat sie nicht barsch abgewiesen, sondern er hat ihnen eine Antwort gegeben. Und es ist mit göttlicher Weisheit, was Jesus da antwortet, wir haben vorher gesehen, eigentlich egal was er sagt, sie können ihm einen Strick draus drehen, aber sie haben eben nicht mit seiner göttlichen Weisheit gerechnet. Er hat gesagt, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Warum hat Jesus das gesagt? Weil er das Herz der Menschen kennt. Genau. Er wusste, dass niemand ohne Schuld ist. Ja. Und die ihm zuhörten, die haben das in dem Moment auch gewusst und gemerkt. denn sie sind weggegangen, sie haben die Frau nicht gesteinigt. Und damit haben sie auch erkannt, dass sie eigentlich nicht besser sind als die Ehebrecherin, die sie verurteilen wollten. Dass sie genauso Übertreter des Gesetzes sind, genauso vor Gott schuldig sind und haben das durch ihr Weggehen gezeigt. Und sie hätten auch nach dem Gesetz alle den Tod verdient. Nicht nur die Ehebrecherin, wie man sie nennt, sondern auch durch ihre anderen Sünden. Keiner ist ohne Sünde, keiner ist ohne Schuld, außer Jesus. Und das haben sie gemerkt. Und was interessant ist, sie entfernen sich von Jesus. Sie haben gemerkt, hoppla, ich bin ja auch gemeint, ich bin ja auch betroffen, aber sie bleiben nicht da wie die Ehebrecherin, die stehen geblieben ist, sondern sie gehen weg. Zuerst die Alten, dann die Jüngeren, unterstelle ich. Das steht nicht im Text, aber wenn da steht, zuerst gehen die Älteren, die Jüngeren sind noch stehen geblieben. Die haben sich vielleicht noch überlegt, das betrifft ja mich, oft sind jüngere Menschen noch zugänglicher für das Evangelium. Je älter man wird, desto härter wird das Herz oft leider auch. Und sie haben vielleicht gemerkt, hey, ich bin ja auch nicht ohne Schuld. Vielleicht hat ihr Herz gebrannt, als sie das gehört haben. Und sie waren vielleicht kurz davor, sich Jesus zuzuwenden. Hätten ihm vielleicht gern irgendwie was gefragt oder was gesagt, was sollen wir tun? Was kann uns von dieser Schuld befreien? Aber sie haben sich vielleicht auch gedacht, mal schauen, was die Älteren machen, wie die reagieren. Und die sind weggegangen und haben damit den Jüngeren kein gutes Vorbild gegeben. Und am Ende sind dann alle gegangen. Sie haben für sich eine Entscheidung getroffen, in dem Moment weg von Jesus zu gehen. Es ist die Frage, wir wissen, das Gesetz verlangt den Tod. Jesus konnte aber der Ehebrecherin sagen, dass er sie nicht verurteilt. Warum konnte er das tun? Was denkt ihr? Jesus hat schon, wenn wir an andere Stellen im Neuen Testament schauen, hat Jesus schon zu seinen Lebzeiten Sünden vergeben können, ohne ein Opfer zu fordern, also ein Schlachtopfer wie im Alten Testament. Weil er durch sein Opfer am Kreuz das Problem der Sünde aus der Welt geschaffen hat und damals schon in der Zukunft wusste, dass er das tut. Als Beispiel in Markus 2, Vers 5 steht, wo die Freunde von einem gelähmten Mann, die kommen zu Jesus, lassen ihn durchs Dach, vom Haus durch, weil es so eine riesengroße Menschenmenge da rumsteht, dass sie gar nicht durchkamen, und haben das Dach abgedeckt und haben ihn runtergelassen, damit er ihn heilt. Das war die erste Intention. Und Jesus hat ihren Glauben gesehen, also nicht nur der Freunde, sondern auch des Gelähmten. Der Gelähmte, der war auch voller Hoffnung, dass Jesus ihm helfen kann. Und er hat ihn geheilt. Und die Umstehenden, die Pharisäer, die Gelehrten, die haben gesagt, was passiert da? Und Jesus hat gesagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also er hatte zu seinen Lebzeiten Sünden vergeben können.
Fragen die doch oder sagen doch, es kann doch niemand außer Gott Sünden vergeben.
Genau.
Und dann fällt mir ein, jetzt im Moment, wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Also konnte er, weil der Vater in ihm ist, diese Vergebung zusprechen.
Genau. Ich gebe es nochmal kurz weiter, damit man es am Telefon auch hört. Die Margret hat gerade gesagt, dass Jesus und der Vater eins sind, genau, richtig, und dass er deswegen Sünden vergeben konnte. Und Sünde erfordert immer das Opfer. Ich glaube, das ist der Punkt, auch ein Schwerpunkt. Im Alten Testament waren es Tieropfer und im Neuen Testament dann mit Jesus dann eben sein Opfer. Und bis dahin musste jede Sünde, Jesus hat ja auch zu den Menschen gesagt, geh hin und opfere zwei Tauben zum Beispiel. Ja. Und genau. Und ein weiteres Beispiel, warum Jesus Sünden vergeben konnte, ist der Pharisäer Simon, den Jesus besucht hat. Und dort ist eine Frau, die hat aus Dankbarkeit geweint und Jesu Füße gesalbt und mit ihren Haaren, ihre Tränen haben seine Füße benetzt, mit ihren Haaren hat sie die getrocknet. Und Jesus spricht da auch zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Und da fingen sie an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt, das was du gerade gesagt hast. Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Also wir sehen, der Glaube an Jesus als den Sohn Gottes, der Sünden vergeben kann, der hat in dem Fall die Sünden vergeben können. Jesus vergibt Sünden, wenn wir an ihn glauben, das heißt unser Vertrauen auf ihn und sein stellvertretendes Opfer am Kreuz setzen. Wir kommen nochmal zu einem Punkt, das Thema ist ja heute eine lebenswichtige Entscheidung. Wir haben gesehen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Frau steinigen wollten, die sind weggegangen von Jesus. Die wurden überführt in ihrem Gewissen und haben erkannt, ich habe Schuld, ich bin vor Gott nicht besser als eine Ehebrecherin, als ein Zöllner, als ein Lügner oder ein Betrüger oder ein Zolleinnehmer. Sie haben sich aber für was Besseres gehalten. Und da hat Jesus sie überführt und hat ihnen gezeigt, hey, ihr seid auch nicht besser vor Gott, auch ihr braucht Vergebung. Und sie haben sich entfernt. Die Ehebrecherin, die ist stehen geblieben. Und jetzt ist die Frage, wir wissen nicht, was in ihr vorging, bis sie auf die Vergebung reagiert hat. Jesus hat gesagt, ich verurteile dich auch nicht. Wie wird es dir dabei gehen, wenn jemand zu dir sagt, du bist eigentlich des Todes schuldig, aber ich verurteile dich nicht? Also als ich das gelesen habe und mir mal darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, da müsste mir eigentlich ein riesiger Stein vom Herzen fallen, wenn ich nicht verurteilt, sondern freigesprochen werde. Und ich habe mich gefragt, was hat die Frau gedacht? Es gibt keine Reaktion im Bibeltext. Wir wissen nur, dass Jesus ihr dann nochmal was mit auf den Weg gegeben hat. Vielleicht hat sie sich gefragt, schön, dass er mich nicht verurteilt, aber kann er das überhaupt? Ist das überhaupt von Gewicht? Sie hat gesehen, die sie steinigen wollten, die sind gegangen. Das hatte schon mal einen Effekt, was Jesus gesagt hat. Wir wissen auch nicht, kannte sie ihn? Hat sie von ihm gehört? Vielleicht hat sie sich auch gedacht, ja, was denkt jetzt mein Mann? Jesus hat zu ihr gesagt, geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Der erste Teil von diesem Vers 11 ist geh. Jesus schickt sie erstmal weg. Zu den Jüngern, als Jesus die Jünger berufen hat, hat er gesagt, komm und folge mir nach, komm. Zu ihr sagt er, geh. Ich glaube, dass Jesus wusste, sie ist ja verheiratet. Sie hat ihren Mann zwar betrogen, aber sie ist verheiratet. Sie hat eine Verpflichtung, ist eine Verpflichtung eingegangen, sie hat eine Aufgabe und da schickt Jesus sie wieder hin. Er weiß genau, er würde ihr nicht sagen, komm und folge mir nach und was der Mann denkt, ist mir egal. Er ist da auch, er sieht da auch ihren Mann und respektiert es auch. Wir wissen nicht, ob der Mann sie verstoßen wird. Könnte er ja auch, wenn er sagt, du hast mich betrogen, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Kann passieren. Es kann auch sein, dass sie sich versöhnen, dass er ihr vergibt, wie Jesus ihr vergeben hat. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist sie auch ein Zeugnis und sagt, hey, da war jemand, der hat mich vor der Steinigung bewahrt. Der hat einfach was gesagt und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die mich ertappt haben dabei, die sind einfach weggegangen. Was ist das für ein Mann? Warum hören die auf ihn? Sie könnte auch ein Zeugnis werden. Sie könnte auch ihr Leben, ihr Herz jetzt Jesus geben und sagen, ja, diese Vergebung, diesen Neuanfang, der Tod war ihr sicher, den Neuanfang mit Jesus, den möchte ich machen. Und kann da auch ein Zeugnis für ihren Ehemann sein. Jesus schickt sie nach Hause, zurück an ihren Platz. Und ich denke, es ist bei uns oft auch so. Es gibt Missionare, die werden ausgesandt ins Ausland, weit, nahes Ausland, weit Europa oder weiter weg, ganz weit weg. Die haben den Ruf in ihrem Herzen gespürt, dass sie dahin sollen und dort das Evangelium weitergeben sollen. Es gibt aber genauso viel, viel, viel mehr, die beruft Jesus oder die hat Jesus an ihren Platz gestellt. Der sagt er nicht, komm, lass alles stehen und liegen und folg mir nach, sondern dort, bleib dort, wo du bist und sei dort mein Zeuge. Und sei Licht und Salz. Und er gibt dir dann auch noch mit und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Das finde ich auch interessant. Wir haben vorher gehört von der Sünderin, die Jesus die Füße gesalbt hat. Da hat Jesus gesagt, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Zu ihr sagt er, und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Ich habe mich gefragt, hat Jesus das ernst gemeint? Wahrscheinlich, er meint, um jetzt keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, er meint nicht, sündige wie du willst, es ist alles in Ordnung. Aber er verlangt von ihr etwas, was niemand außer ihm selbst geschafft hat, nämlich sündfrei zu leben. Ich denke, er meint zum einen, dass sie ihrem Mann treu sein soll, als erstes, dass ihm das wichtig ist. Aber wie auch uns im Alltag, im Leben, wir werden immer wieder schuldig an Menschen, vor Gott. Es muss nicht der Ehebruch sein, es können kleinere Dinge sein, es können zwischenmenschliche Dinge sein. Es können gedankliche Dinge schon auch sein, wenn man schlecht über jemanden denkt oder hintenrum über jemanden redet. Es gibt viele Dinge, wir werden immer wieder schuldig. Und ich glaube, Jesus zeigt ihr das. Vielleicht hat sie gedacht, als sie das gehört hat, das kann ich doch gar nicht. Was du von mir verlangst, das schaffe ich gar nicht. Und ich glaube, dass Jesus das auch, kann ich mir sehr gut vorstellen, ihr vor Augen führen wollte. Du kannst nicht ohne Schuld leben, sondern du lebst aus der Vergebung. Wir bemühen uns natürlich, dass wir ein ordentliches Leben führen. Das ist, ich glaube, darum geht es hier weniger, sondern du brauchst mich, auch wenn du bei deinem Mann jetzt bist, in seiner Umgebung und nicht mehr in der Jüngerschaft, in dieser großen Menschengruppe, die ihm gefolgt ist, mitgehst, du brauchst mich trotzdem. Du brauchst trotzdem meine Nähe in deinem Herzen. Du brauchst meinen Heiligen Geist und du brauchst die Nähe zu mir. Wir leben alle aus der Vergebung. Und ich glaube, ich kann mir das richtig vorstellen, wie es in der Frau gearbeitet haben muss, was sie für Gedanken haben muss oder gehabt hat, dass sie sagt, ja, wenn sie ehrlich zu sich war, eigentlich kann ich das gar nicht einhalten, aber ich möchte es versuchen mit deiner Hilfe. Vielleicht war sie auch überfordert. Sie ist vielleicht ganz hört es zum ersten Mal, das Evangelium, und ist da überfordert damit. Aber auch da hat Jesus kein Problem damit. Er sagt, geh an deinen Platz, bleib im Herzen mit mir verbunden und ich werde mit dir den Weg gehen und dich verändern, dass du immer mehr in etwas verändert wirst, was mir entspricht, was Gott entspricht. Am Ende bleibt die Entscheidung, entferne ich mich von Jesus oder gebe ich ihm Raum in meinem Herzen? Egal, wo ich örtlich bin, ob ich der Missionar im Ausland bin, ob ich hier der Arbeitnehmer bin oder ob ich in der Rente bin, ob ich im Ehrenamt bin. Ich glaube, wir werden immer wieder vor Entscheidungen gestellt, große wie kleine, wo ich mich entscheiden kann, bewege ich mich auf Jesus zu in der Entscheidung oder bewege ich mich weg von ihm? Und ich bewege mich oft weg von ihm, wenn ich merke, eigentlich brauche ich hier Gnade, eigentlich brauche ich Vergebung. Aber irgendwas in mir möchte diese Demut oder dieses, dass man das sich eingestehen kann und sagt, ja, auch wenn ich schon 10, 20, 30, 40 und noch mehr Jahre im Glauben bin, brauche ich immer wieder Vergebung und brauche die Nähe Gottes und die Nähe Jesu. Und ich glaube, vor die Entscheidung sind wir ganz am Anfang unseres Glaubenslebens gestellt worden, aber ich glaube, da werden wir auch immer wieder vor die Entscheidung gestellt. Und manchmal geht es uns dann vielleicht auch wie der Ehebrecherin, dass wir sagen, das überfordert mich gerade. Da komme ich eigentlich gerade gar nicht klar drauf. Und trotzdem sagt Jesus, dass er mit uns sein wird, dass er mit uns den Weg geht, dort, wo er uns hingestellt hat. Ich möchte einfach diese Entscheidung, vor die wir immer wieder im Kleinen wie im Großen kommen, einfach mal so stehen lassen, dass es in uns arbeitet, dass wir uns vielleicht mal bewusst werden, wenn wir wieder merken, hey, da werde ich ja gerade vor eine Entscheidung gestellt, dass wir uns für Jesus in der Situation entscheiden. Du hast vom Krankenhaus erzählt oder von der OP. Hast du das Gefühl gehabt, du hast die Entscheidung mit Gott getroffen, mit Jesus getroffen? Oder war das, wie war das für dich?
Eigentlich, dass er entschieden hat.
Mhm. Du hast die Entscheidung Gott abgegeben. Und dann du warst kurz nachher, hast gesagt, ja, wie es dann gekommen ist. Aber im Endeffekt warst du dann dankbar, dass Gott dir die Entscheidung abgenommen hat. Ja. Kann auch passieren, genau, dass Gott uns da dann auch führt in seiner Gnade. Ich würde jetzt zum Abschluss noch beten und dann können wir gemeinsam das Vaterunser beten. Vater, ich danke dir, dass wir deinen Sohn Jesus Christus kennenlernen durften, als du uns vor die Entscheidung gestellt hast, ob wir uns für ihn entscheiden, dass wir uns für ihn entscheiden konnten, die wir hier alle unterschiedlich lang schon, aber schon eine gute Zeit mit dir unterwegs sind. Und dafür danken wir dir so sehr, wie du damals der Ehebrecherin auch einen Anfang geschenkt hast, einen Neubeginn. Das wünsche ich mir auch noch für so viele Menschen, die das noch nicht geschafft haben, die da sich vielleicht auch entfernt haben von dir, wo wir uns vielleicht auch im Alltag hier und da von dir entfernen, da bitte ich dich, dass du uns danach gehst, dass du da uns nahe bist und dass du uns immer wieder an dein Herz führst und zu deinem Herzen ziehst. Und ich möchte dir auch danken für das Gebet, das du uns geschenkt hast in deinem Wort, das wir jetzt gemeinsam beten wollen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.